Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Klima im Kopf, eurem Psychologist for Future Podcast.
Heute wie immer mit einem spannenden Thema hier, und zwar komplexes Problemlösen. Ich bin Ines, Psychologin.
Und ich bin Stefan, ebenfalls Psychologe und systemischer Berater. Ines.
Stefan.
Ich finde, der Folgentitel verspricht eine Menge. Komplexes Problem lösen. Das weckt bei mir Hoffnung.
Auf jeden Fall. Die Klimakrise ist ja auch nun wirklich ein komplexes Problem, wenn man sich vorstellt, wie viele verschiedene Interessen und Mechanismen daran beteiligt sind. Und darauf wollen wir heute ein bisschen genauer schauen.
Ja, und es schließt ja auch an unsere Folge 20, systemisch denken. Vielleicht das nochmal vorneweg für alle Hörerinnen und Hörer. In der haben wir uns beschäftigt damit, was komplexe Systeme überhaupt sind und wie die funktionieren. Und heute soll es eigentlich einen Schritt weitergehen, dann eben um das Lösungen finden in komplexen Systemen.
Und dazu haben wir uns auch einen spannenden Gast eingeladen, der uns dazu heute mehr erzählen wird. Und zwar den Psychologen Joachim Funke. Er ist Professor im Ruhestand an der Uni Heidelberg, auch bei den Scientists for Future aktiv und erforscht zum Thema komplexes Problemlösen. Auch im Kontext von Nachhaltigkeit und Umweltpsychologie. Und dann lass uns doch nochmal reinhören, was Joachim Funke zu uns gesagt hat.
Für mich natürlich der Hauptpunkt, dass ich angefangen habe in meiner Forschung vor 30 Jahren mit ganz einfachen Problemen. Aber als ich dann irgendwann mal so aus einer Vogelperspektive geschaut habe, was machen wir denn da eigentlich, habe ich gedacht, Mann, das hat so wenig mit den alltäglichen Problemen zu tun, dass ich völlig nutzlose Forschung mache. Und ich habe irgendwann gedacht, wir müssen von den einfachen Problemen hin zu den komplexen Problemen kommen. Da stellt sich als erstes natürlich die Frage, was ist der Unterschied zwischen einfachen und komplexen Problemen? Und wir haben in unserer Forschung 5 Kriterien, die die komplexen Probleme auszeichnet. Natürlich ist das die Komplexität, das heißt die Anzahl der Elemente, die wir vorfinden, sind ziemlich hoch, das kann man nicht mehr an einer Hand abzählen. Zum Zweiten ist es die Intransparenz, dass wir viele Dinge gar nicht genau wissen und dass sie uns gar nicht zugänglich sind. Dann haben wir Vernetztheit. Das ist ein drittes Kriterium. Wir haben nicht einfach nur viele Bausteine vor uns, sondern diese Bausteine hängen auch vertrackt miteinander zusammen. Ich muss Modelle bilden, wenn ich diese Vernetztheit irgendwie einfangen will. Und ein viertes Kriterium, Dynamik. Diese Problemlage, mit der wir zu tun haben, ändert sich täglich. Sie ändert sich leider in einer ganz langsamen und für uns kaum spürbaren Art und Weise. Das zeigt, Zeit spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Ja, Dynamik ist das Merkmal der Zeit. Und wir haben das letzte Kriterium, das fünfte, das ist die Vielzieligkeit. Vielzieligkeit heißt, es gibt nicht nur einen einzigen Punkt, den wir beachten müssen. Wir können nicht nur auf das mittlere Temperaturniveau achten. Wir müssen auf die ökonomischen Entwicklungsbedingungen der Staaten schauen. Und schon haben wir ein weiteres Kriterium, was uns das Problemlösen ziemlich schwierig macht. Und diese 5 Punkte sehe ich allesamt beim Thema Klimakatastrophe als gegeben an und glaube, in allen Kriterien landen wir an extremen Punkten, die erklären, warum das Konstrukt des komplexen Problemlösens hierauf so gut passt.
Und ausgehend jetzt von dem Problem Klimakrise, es ist scheinbar ein ganz komplexes Problem, vor dem wir da stehen. Es tut sich irgendwie nicht so wirklich was, obwohl wir alle wissen, dass viel getan werden muss. Und ja, warum klappt das so schlecht?
Ja, also hätte ich eine Lösung, wäre ich natürlich schon der König der ganzen Umweltbewegung. Ich habe auch keine Lösung, aber ich kann aus meinem Fachgebiet ein paar Beiträge liefern, die vielleicht erklären helfen, warum uns das so schwer fällt. Das erste ist ein ganz bekanntes Phänomen, dass wir alle natürlich positive Einstellungen zur Umwelt haben, aber im Verhalten leider dann doch ein bisschen hinter den Einstellungen zurückbleiben. Keiner von uns ist ein Umweltschwein. Und trotzdem kaufe ich Plastik, trotzdem mülle ich die Gegend mit meinen Abgasen beim Autofahren zu. Da gibt es Widersprüche, die wir irgendwie nicht aufgelöst bekommen. Wir alle wollen eigentlich der Umwelt was Gutes tun, schaffen es aber nicht in unserem alltäglichen Handeln, das wirklich konsequent umzusetzen. Das ist schon ein erstes Problem. Wir nennen das die Einstellungsverhaltenslücke. Das heißt, unsere Einstellung ist weit voraus gegenüber unserem Handeln. Unser Handeln hinkt weit hinterher, und diese Lücke zu überbrücken, die passiert übrigens in vielen Fällen. Ja, auch wenn ich sage, ich möchte abnehmen und Sport treiben, dann habe ich wunderbare Pläne, die ich meiner Frau erzähle. Aber wenn man dann in die Praxis guckt, stellt man fest, oh, das ist vielleicht gerade einmal die Woche, dass ich mich sportlich betätige. Das ist dann doch nicht so beeindruckend, wie man sich das eigentlich wünscht.
Komplexe Probleme erfordern komplexe Lösungen. Wie kommen wir zu denen?
Bei komplexen Problemen fängt es ja schon an, dass ich gar nicht genau weiß, was ist eigentlich das Hilfsmittel, was mir zur Verfügung steht. So wie ich einkaufen gehen kann, kann ich nicht mal eben eine Friedenslösung im Supermarkt erwerben. Und das ist bei kriegerischen Auseinandersetzungen zum Beispiel teuflisch, bis einer der Partner, einer der Kriegsparteien, in diesem Fall die Angreiferpartei, nachgibt. Da kann das unendlich lange dauern, und das ist fürchterlich. In der Zeit wissen wir nicht, was zu tun ist. Also mit anderen Worten, wie eine Lösung aussieht bei komplexen Problemen, ist selbst die Lösung wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beschreiben.
Selbst die Lösung ist nicht einfach zu beschreiben, ist komplex irgendwie. Das Ziel, das kann zum Teil klar sein. Sowas wie, wir sind uns einig, wir müssen irgendwie die Emissionen begrenzen, runterfahren. Es gibt so ein 1,5-Grad-Ziel, das sind ja auf einer bestimmten Ebene konkrete Ziele. Aber das reicht nicht.
Das reicht überhaupt nicht, weil dieses 1,5-Grad-Ziel, das sehen wir ja, wird in jedem Land anders interpretiert, wird von jedem Politiker anders interpretiert. Und wir als normale Bürger schauen zu und sagen, wow, die sind sich noch nicht mal darüber einig, was das heißt, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wie soll ich dann als einfacher Bürger meinen Beitrag dazu leisten?
Das klingt jetzt auf das erste Anhören ziemlich niederschmetternd. Was sagt denn die Forschung zum komplexen Problemlösen? Wie geht man denn mit solchen Problemen am besten um? Oder kann man irgendwie sagen, was sind da denn erste Schritte?
Natürlich, die komplexen Probleme zerren an unsere Nerven und strapazieren unsere Geduld aufs Äußerste, weil ich möchte natürlich das 1,5-Grad-Ziel lieber morgen als übermorgen erreichen und sehe, das ist ganz unwahrscheinlich, dass uns das gelingt. Und die Emotionen, die das auslöst, sind natürlich Frustration, Enttäuschung. Was kann man dagegen tun? Wir brauchen Resilienz, wir brauchen Gelassenheit. Und die Forschung zum komplexen Problemlösen zeigt, wenn man es schafft, diese Unsicherheit auszuhalten, ist man gut beraten, weil dieser Zustand der Unsicherheit, in dem wir uns bewegen, wie wird die Zukunft ausfallen, welches Horrorszenario wird uns in 20, 30 Jahren widerfahren, dieses Aushalten von Ungewissheit, da unterscheiden sich Menschen sehr deutlich. Manche wollen heute Klarheit haben und lieber jetzt Klarheit als noch einen längeren Tag in Unklarheit, in Ungewissheit leben. Das ist ja die Stunde der Vereinfacher. Das ist genau die Stunde, wo Verschwörungstheorien ihre Chance wittern und sagen, ich habe eine ganz einfache Erklärung. Das ist Bill Gates, der dahinter steckt, und weiß der Teufel, Vereinfachungen. Überall, wo wir solche Vereinfachungen finden, müssen wir eigentlich zurückzucken als komplexe Problemlöseforscher und sagen, so einfach wird es nicht sein.
Geduld, Unsicherheitstoleranz sind wichtige Faktoren dabei beim komplexen Problemlösen. Was braucht es noch?
Ich brauche auch eine gewisse Intelligenz, um all diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen. Und das gehört sicher auch mit dazu, dass wir Bildung wäre für mich die Konsequenz, dass wir Leute informieren müssen, dass wir sie bilden müssen in dem, was wir alles schon wissen. Und wir wissen verdammt viel und immer noch nicht genug anscheinend, um das Handeln richtig auszulösen. Und das hat was zu tun mit Zeit, weil wir natürlich als Menschen im Hier und Jetzt leben. Hier und Jetzt heißt heute und hier in Heidelberg und nicht in 50 Jahren irgendwo am Nordpol. Wir müssen zeigen, Klimaprobleme sind hier vor Ort in Heidelberg spürbar. Wir erleben das jeden Sommer, dass es immer heißer wird. Das muss man den Leuten klar machen. Das Klimaproblem ist eines, was uns hier vor Ort schon trifft. Raum und Zeit müssen wir sozusagen auf uns beziehen und sagen, dieser Raum, diese Zeit und nicht weit weg von uns in ferner Zukunft, wo jeder sagen kann, was interessiert mich das?
Sie sagen, das hängt auch viel, also da gibt es auch viele Missstände in der Kommunikation im Grunde, dass man das in die Zukunft verschiebt. Aber nochmal zurück, wie wir denn am besten handeln oder am besten mit diesem Problem umgehen. Sie haben auch von Intelligenz gesprochen, die bestimmt eine große Rolle spielt. Und jetzt gibt es ja in letzter Zeit irgendwie auch so Entwicklungen, dass man zum Beispiel im Rahmen des PISA-Tests auch so mehr Systemkompetenzen sogenannte abfragt, was ja irgendwie auch ein bisschen darauf anspielt, dass man vielleicht noch andere Fähigkeiten als diesen IQ brauchen kann. Hat das auch damit zu tun?
Auf jeden Fall. Für mich ist eine der Schlüsselqualifikationen, die wir im 21. Jahrhundert brauchen, systemisches Denken. Und ich würde das sogar noch ein bisschen verschärfen und sagen, es ist Critical Thinking, kritisches Denken. Wir müssen sozusagen reflektieren, wer schickt uns bestimmte Informationen, mit welcher Absicht, was will jemand damit bewirken. Und heute leben wir ja in einem Zeitalter der Überinformation. Und die Kunst ist heute, Informationen richtig zu bewerten. Das ist systemisches Denken, das ist kritisches Denken, was da gefordert wird. Systemisches Denken deswegen, weil ich Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dingen erkennen muss. Wir sind Weltbürger und müssen uns dafür für den Sack Reis in China interessieren.
Wir sind Elemente eines komplexen Systems. Für die Hörerinnen und Hörer hier nochmal der Hinweis zu unserer Folge Systemisch Denken. Wir hatten eben darüber gesprochen, über den Frust und auch die manchmal Hoffnungslosigkeit, die es auslösen kann, wenn wir uns mit komplexen Problemen konfrontiert sehen. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass Sie Forscher waren und sind, nicht nur zu komplexen Problemen, sondern eben auch zu komplexen Problemen lösen. Vielleicht können wir da ein bisschen hinschwenken. Wie löst man komplexe Probleme?
Das ist ein bisschen natürlich auch eine Frage des Glücks, und komplexes Problem zu lösen heißt auch auf glückliche Umstände warten. Manchmal gibt es einfach, es gibt einen Prozess, den nennen wir in der Psychologie Serendipity, glücklicher Umstand, glücklicher Zufall. Eine Reihe von Entdeckungen in der Wissenschaft sind nicht gemacht worden, weil die Leute 10 Stunden am Tag im Labor geforscht haben, sondern weil sie zufällig etwas gesehen haben, etwas Überraschendes, was so eigentlich nicht hätte sein dürfen. Und diese glücklichen Umstände, die müssen wir vielleicht auch nutzen. Und das ist eine der Hoffnungen, die ich habe. Wir können das nicht erzwingen. Man kann beim komplexen Problemlösen nicht die Lösung herbeizwingen, aber man kann hoffen auf gute Bedingungen, und wenn die Weichen gut gestellt sind, wenn man sozusagen alle Bedingungen dafür schafft, dass glückliche Umstände eintreten könnten, dann wäre das schon ein Riesengewinn. Ich bin Optimist, das merken Sie schon. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Wenn wir Pessimisten wären, dann würde ich sagen, es hat alles keinen Zweck mehr und lasse es laufen. Aber das wäre doch das Schlimmste, was einem System passieren kann, dass man es seiner eigenen Entwicklung überlässt und es in die Katastrophe laufen lässt. Und deswegen bin ich Optimist und glaube, mit jedem kleinen Schritt, den wir in die richtige Richtung gehen, tun wir etwas, um diesen Crash zumindest hinauszuzögern, vielleicht sogar zu verhindern.
Mhm. Hoffnung ist da ein super Stichwort, und Sie haben auch gesagt, vielleicht gehört auch viel Glück in irgendeinem Sinne dazu, dass ein komplexes Problem irgendwie gelöst werden kann. Gleichzeitig haben Sie auch gesagt, es gibt gewisse tatsächlich Schlüsselkompetenzen. Für mich hört es so an, als könnte man an diesem Schräubchen vielleicht auch noch was drehen. Wie kann man denn diese Schlüsselkompetenzen fördern bei uns selbst? Wie können wir anderen helfen, diese Kompetenzen auszubilden?
Ich glaube, wir brauchen die Abstimmung mit anderen Menschen. Wir sind ja soziale Lebewesen und das kann ich nicht allein in meinem Dachstübchen lösen, das Problem. Ich brauche die Mithilfe, die Mitwirkung von vielen klugen Köpfen und deswegen ist dieser soziale Aspekt für mich auch ein ganz wichtiger. Das fängt natürlich auch im Kindergarten an. Ich muss im Kindergarten soziale Kompetenz entwickeln, dass ich andere Mitspieler Kinder im Kindergarten überzeugen kann, mit mir zu spielen. Und da muss ich gleich schon werben für meine Sache. Das sind alles soziale Aktivitäten, die uns stärken und wo wir lernen, okay, man kann da was machen. Das ist eine Kompetenz und nicht jeder beherrscht das gleich gut.
Wir sind ja heute an einem Punkt angekommen, an dem zum Glück viele und immer mehr Menschen begriffen haben, dass wir handeln müssen, dass wir dieses Problem lösen müssen. Wenn die Klimabewegung aus der Forschung zu komplexem Problemlösen lernen möchte, was möchten Sie der Klimabewegung mitgeben? Wie kann das aussehen?
Wie kann das aussehen? Man muss erstmal begreifen, dass man ein dickes Brett bohren muss. Und mit dickem Brett meine ich, ein echtes, komplexes Problem vor Augen hat, mit all den Eigenschaften, die wir vorhin schon besprochen haben. Das kann die Klimabewegung, das hilft natürlich zunächst mal noch gar nicht, aber es schafft Verständnis für die Größe des Problems. Und dann bin ich vielleicht schon ein bisschen beruhigt, weil ich denke, okay, das schaffe ich vielleicht nicht morgen am Tag zu lösen, sondern ich habe ein bisschen den Respekt davor, dass das wirklich eine schwierige, herausfordernde Aufgabe ist. Und das macht mir dann vielleicht auch klar, okay, ich muss mich mit anderen zusammenschließen. Und schon ist aus meiner Schwäche, wird vielleicht eine Stärke von der Gruppe. Und das wäre doch toll, wenn die Klimabewegung es schafft, aus den Schwächen vieler einzelnen Individuen eine starke Bewegung zu machen.
Aus den Schwächen einzelner Individuen eine starke Bewegung zu machen. Das ist doch ein schönes Motto. Ja. Was ich jetzt gerade so mitnehme, sind nochmal viele wichtige Stichpunkte von Schlüsselkompetenzen, die Sie benannt haben, von systemischem kritischem Denken, von Denken in Vernetzungen, von Kooperation, von Gemeinschaft, Geduld, Unsicherheitstoleranz, Bildung, auch Intelligenz, glückliche Umstände, Serendipity und auch Optimismus und Hoffnung. Handeln im Hier und Jetzt. Wenn Sie jetzt unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss noch eine Sache mitgeben können.
Ich glaube, ich würde sagen, man darf die Nerven nicht verlieren. Man muss ständig am Ball bleiben und damit leben, dass die Wirklichkeit manchmal verdammt widerspenstig ist und wir nicht alles erreichen können, was wir wollen. Wir sind eben nur kleine Rädchen in einem größeren Getriebe und als diese kleinen Rädchen sind wir trotzdem nicht machtlos. Das ist die gute Botschaft dabei. Wenn wir uns zusammenschließen, können wir auch als kleines Rädchen irgendwo Sand im Getriebe streuen, können wir das ganze Getriebe knirschen lassen. Das zeigen die Fridays for Future ja sehr deutlich, was sie tun. Das lässt das System knirschen. Und lassen Sie uns das System positiv beeinflussen, nicht nur knirschen, sondern lassen Sie es uns verbessern, dass es läuft, dass es gut läuft, dass es auch für die nächsten Generationen gut läuft, so wie es für uns ja einigermaßen gut gelaufen ist.
Das Interview, das wir mit Professor Funke geführt haben, ist ja schon eine Zeit her.
Ja, was hat das denn das Hören nochmal bei dir ausgelöst, Stefan?
Was ich witzig fand, war, dass wir sind eigentlich auf einer optimistischen, hoffnungsvollen Note geendet in dem Gespräch.
Ja.
Und das war deshalb witzig für mich, weil das, was bei mir direkt danach entstanden war, war, also nachdem wir das Gespräch geführt hatten damals, da war bei mir eigentlich erstmal Frust und irgendwie Enttäuschung und ja, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Mutlosigkeit oder so entstanden. Das hat dann noch ein bisschen in mir weiter gearbeitet, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie ging es dir danach?
Ja, es ging mir ganz ähnlich. Und ich weiß noch, das hatte durchaus viel damit zu tun, dass Joachim Funke auch gesagt hat, wir müssen auf glückliche Zustände irgendwie hoffen. Oder? Es hat auch ganz viel mit Glück zu tun. Und das hat mich irgendwie sehr entmutigt oder hat irgendwie so eine Ohnmacht ausgelöst, die ich ganz unbefriedigend fand irgendwie. Und jetzt beim nochmaligen Hören ging es mir nämlich auch so, stimmt, wir haben eigentlich hoffnungsvoll geendet. Und eigentlich wurden auch ganz viele Sachen gesagt, an denen wir vielleicht auch drehen können.
Ja, und das ist super spannend, oder? Ich habe danach mir ein bisschen Gedanken gemacht, noch so, wie kam das denn eigentlich? Und ich glaube, ich weiß warum. Oder ich weiß, woher bei mir dieses Gefühl kam. Und ich glaube, es lag daran, dass ich in dieses Gespräch gegangen bin. Ich habe das eben schon so ein bisschen angeteasert, mit so einer so einer naiven Hoffnung. Ah, das Ding heißt Problem lösen. Super. Dann, obwohl ich es besser weiß, ne? Obwohl ich ja genau weiß, dass Lösungen in komplexen Systemen nicht einmal geplant werden und dann umgesetzt werden, dass man das so durchplant und dann, hier, bitteschön, hier ist die Lösung. Wenn man komplexe Probleme lösen will, dann gehen wir die 3 Schritte oder die 5 oder 10 oder so und dann klappt das.
Folgendes Modell, dann sind wir fertig damit.
Genau. Und ich musste für mich selber lachen, weil es ist ja, widerspricht ja dem, was ich ja selber auch erzähle dauernd. Und dann habe ich angefangen, über dieses Wort Lösungen nachzudenken ein bisschen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ganz oft ganz fies, aber effektiv missbraucht wird. Nämlich immer, wenn Verzögerer reden. Dann kommt nämlich immer dieses, naja, aber hier die Klimaaktivisten, die wissen ja auch nicht, wie es geht, die haben ja auch keine Lösung parat. So mit dieser, naja, die wissen es ja auch nicht und man müsste aber eigentlich, wenn man es ordentlich machen würde, müsste man sich erstmal hinsetzen, einen Plan machen und dann können sie mit dem Plan kommen und dann können wir darüber reden, ob wir den umsetzen oder nicht. Und das ist ja super geschickt. Und gleichzeitig natürlich völliger Quatsch. Überhaupt nichts passiert so. Wenn ich mir die Welt angucke, wie sie geworden ist, dann ist nichts davon so passiert. Also würde man das Beispiel anwenden auf die Entstehung von der Nutzung von fossilen Brennstoffen für Mobilität zum Beispiel. Da ist ja keiner hingegangen und hat gesagt, ja, Moment mal, es muss uns aber schon bitte mal erstmal erklären, wie das genau funktionieren soll. Und hätte man ja sagen müssen, ja gut, also wir müssen jetzt schon noch irgendwelche Technologien entwickeln, um aus diesem Erdöl dann irgendwas machen zu können, was man verbrennen kann. Und na, es muss aber schon erstmal erklären, wie so ein Motor funktioniert. Und naja gut, dann bräuchte man eine Infrastruktur, dann müsste man irgendwie halt Deutschland zuteeren mit Straßen, alles versiegeln und alle, da muss ja alle, wie stellt sich das denn vor, da muss ja alle 200 Meter irgendwie so eine Station sein, wo man das dann bekommt, damit man da nicht limit liegen bleibt. Das ist ja komplett unplausibel.
Und es hat irgendwie, wie du schon gesagt hast, so ja, das ist ja mit nichts so passiert, dass irgendwas einfach vom Himmel gefallen ist. Eine Lösung wie, ja, wir haben jetzt Autos, wie du es gerade erklärt hast, aber es ist manchmal so schwierig, das einfach auszuhalten, dass wir noch nicht wissen, wie es funktionieren wird, oder? Und dass die Lösung, die so hoch beschworene, nicht parat ist.
Und da liegt durchaus auch eine Gefahr, glaube ich. Also das ist das, was Professor Funke ja auch eben gesagt hat, was er der Klimabewegung mitgeben würde. Und das Erste war ja erstmal das Verständnis, dass das so ein schwieriges, komplexes Problem ist. Und da hat er sogar gesagt, ja, das löst natürlich auch erstmal jetzt nichts und hat dann noch nachgeschoben, aber trotzdem muss man aktiv bleiben. Und ich glaube, das war der ganz wichtige Satz an der Stelle. Wenn man sich nur bewusst wird, wie komplex und wie schwierig und vertrackt das alles ist, was man da gerade macht, dann kann das einerseits erleichternd sein, zu wissen, ah gut, ich kann und brauche es auch nicht von mir zu verlangen, dass ich das mal eben so mit dem Fingerschnippen löse. Und gleichzeitig kann es eben auch in Ohnmacht und Untätigkeit führen. Man dachte, oh Gott, wo fange ich denn da bloß an? Und da, ich glaube, da war das ganz, ganz wichtig, was er gesagt hat. Hoffnung und Optimismus und ja. Gelassenheit.
Und ganz wichtig, was er noch dazu gesagt hat, man kann die Lösung nicht erzwingen und man soll irgendwie auf diese glücklichen Zustände hoffen. Und gleichzeitig hat er aber gesagt, man muss auch die Bedingungen dafür schaffen, dass diese guten Zustände überhaupt eintreten
ja.
können. Also auch in der Ohnmacht liegt immer noch so das, was wir tun können trotzdem.
Ja, ist da dieses Bild gekommen eben noch von, ich will eine mega geile Party haben. Ich möchte, dass meine Geburtstagsparty richtig geil wird und alle sich super verstehen und getanzt wird und alle einen richtig tollen Abend haben. Und ich hab's nicht in der Hand, alleine. Ich kann es nicht kontrollieren. Vielleicht ist das ein Bild, mit dem man irgendwie, mit dem viele was anfangen können.
Furchtbares Gefühl, ja.
Ja, ne? Also es ist ein furchtbares Gefühl. Es ist Unsicherheit. Ich hätte es gerne sicher und es geht aber nicht. Und Sicherheit habe ich nicht.
Und vor allem, ich kann es nicht alleine machen. Ich muss darauf vertrauen, dass es gemeinsam entsteht.
Das ist es, ne? Was Professor Funk auch meint, vernetzen, verknüpfen, gemeinsam zusammenkommen. Und dann kann eben aus dem Kontakt, aus dem gemeinsamen Aktivsein, kann Unerwartetes entstehen. Vielleicht ist das mein Impuls. Vielleicht ist das mein Impuls für das Ende der Folge. Wir schaffen die Bedingungen, die nötig sind. Und wir lassen es ein Stück weit los, was und wie genau es passiert. Und hoffen und vertrauen darauf, dass sich aus dem, was ist und aus den vielen, die da sind, was entwickelt. Und wir gehen einfach jetzt rein und feiern. Connecten mit Leuten und reden mit Leuten und versuchen, möglichst viel gute Energie zu erzeugen und sind offen für den Moment. Ines, was ist jetzt deine Take-Home-Message? Was nimmst du mit aus dem Interview und aus dem drüber nachdenken gerade? Oder was würdest du vielleicht auch als Impuls mitgeben wollen?
Was ich ein bisschen mitnehme, ist, dass man, glaube ich, mit diesem Gefühl, dass man eine Sache so gerne sofort ändern oder lösen wollen würde, definitiv nicht alleine ist. Aber dass jeder von uns an diesen kleinen Bedingungen arbeiten kann, damit gemeinsam und zwar Stück für Stück was Wunderbares passieren kann.
Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, hört die nächsten Folgen, die kommen, sprecht mit vielen Menschen und bleibt dran. Alles Gute, bis bald.
Danke, dass ihr dabei wart.